Deutschlandfunk. Agenda.
Zu unserer Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Wir werden heute in der Sendung über ein Szenario sprechen, von dem Experten sagen, dass es höchst unwahrscheinlich ist und dass es höchstwahrscheinlich nicht eintreten wird. Gleichzeitig bereiten sich Bund, Länder und die Kommunen darauf vor, um im Ernstfall gewappnet zu sein. Die Rede ist von einem sogenannten Blackout, also einem länger anhaltenden Stromausfall in Deutschland und möglicherweise auch darüber hinaus. Ein bisher kaum vorstellbares Szenario. Schließlich hängt unser gesamtes alltägliches Leben vom Strom ab. Und so fordern Katastrophenschützer, auch jeder Einzelne müsse sich auf solch ein Szenario vorbereiten. Doch allein die Vorstellung, eventuell sogar mehrere Tage ohne Strom auskommen zu müssen, löst Unsicherheit aus, löst Ängste aus. So hat ein Vorsorgeflyer für den Notfall im bayerischen Rosenheim viele Ängste noch einmal verstärkt. Gegner dieser Aktion der Stadt sprechen gar von Panikmache. Die Vorbereitung auf einen möglichen, und ich habe es gerade schon gesagt, höchst unwahrscheinlichen Blackout ist für die Städte eine schwierige Gratwanderung. Einerseits muss die Stadt Notfallpläne in der Schublade haben, andererseits muss alles getan werden, um die Sorgen, die viele Menschen jetzt schon haben, nicht noch weiter zu verstärken. Szenario Blackout, wie Kommunen sich auf den Ernstfall vorbereiten, unser Thema heute in der Sendung Agenda. Und auch wir versuchen heute diese Gratwanderung, Sie einerseits zu informieren und gleichzeitig auszuloten, wie unwahrscheinlich tatsächlich solch ein Stromausfall wirklich ist. Sie können anrufen, können sich beteiligen, können uns Ihre Meinung sagen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Wir haben Experten eingeladen heute, die uns sicherlich weiterhelfen können. Dr. Gerz Landsberg ist aus Bonn zugeschaltet, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Herr Landsberg, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Albrecht Brümme, Experte für Katastrophenbewältigung, sitzt in Berlin im Studio. Herr Brümme, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit, eine Denkwerkstatt, die sich mit zukünftigen Entwicklungen der öffentlichen Sicherheit befasst. Und mit in der Runde dabei ist Thomas Dederichs. Herr Dederichs, guten Morgen.
Guten Morgen.
Leiter Strategie und Energiepolitik beim Netzbetreiber Amprion. Amprion, das ist der Netzbetreiber mit dem zweitgrößten Höchstspannungsstromnetz in Deutschland mit insgesamt 11.000 Kilometer. Und wir werden im Laufe der Sendung nach Bremen schalten, in die nordrhein-westfälische Stadt Lohmar schalten, um dort zu erfahren, wie man sich auf einen längeren Stromausfall vorbereitet. Herr Landsberg, eigentlich unvorstellbar, habe ich eben schon gesagt, für Sie auch unvorstellbar, ein Blackout in Deutschland?
Unvorstellbar ist das nicht. Das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber ausschließen kann man es nicht. Wir haben ja jetzt erfahren, dass die Krisensituationen sich verschärfen. Vor einigen Jahren hätte jemand auch gesagt, also eine Pandemie, das können wir uns gar nicht vorstellen. Es hat ja auch schon mal regionale Stromausfälle gegeben, zum Beispiel in Köpenick, als ein Bagger eine Hauptleitung beschädigt hat. Und wir erleben, dass wir den gesamten Katastrophenschutz aus meiner Sicht modernisieren müssen. Und dazu gehört als eine, wenn auch vielleicht ferne Möglichkeit, dass auch Stromausfälle vielleicht nicht flächendeckend, aber regional oder überregional möglich sind. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und ich will mal ein Beispiel nennen. Es gibt ja viele Menschen, die beatmet werden, und nicht nur in Krankenhäusern, sondern teilweise auch zu Hause. Haben wir die Information, wo die leben, wie wir denen in so einer Situation helfen? Das ist nur ein kleines Beispiel, aber ein wichtiges. Und last not least, Sie haben das ja auch anmoderiert, brauchen wir in der Bevölkerung auch ein Bewusstsein, dass es Situationen gibt, wo eben der Staat nicht so schnell helfen kann, wie es nötig ist. Denke mal an die Flutkatastrophe im Ahrtal. Auch das war ja mit flächendeckenden Stromausfällen dort verbunden. Also ein Mehr an Vorbereitung ist aus meiner Sicht nötig.
Herr Landsberg, nun gibt es immer wieder Meldungen, Medien berichten darüber, wie Städte sich darauf vorbereiten. Kölner Stadtanzeiger, heute konnte man das mit Blick auch auf die Stadt Köln noch einmal auch nachlesen. Haben sich alle Kommunen tatsächlich mit diesem Thema auseinandergesetzt? Ich habe zumindest mal mit Blick auf Report Mainz gelesen. Naja, also die Hälfte von Ihnen hat angegeben, noch keinen Notfallplan zu haben. Also wie flächendeckend laufen dort die Vorbereitungen?
Also flächendeckend laufen die nicht. Viele Kommunen haben sich auf den Weg gemacht. Die Diskussion ist ja eigentlich auch erst in den letzten Wochen, auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, virulent geworden. Und ich glaube, dass es auch Aufgabe der Länder ist, hier entsprechende Masterpläne zu entwickeln. Am Ende macht es natürlich nicht viel Sinn, wenn jede Stadt irgendetwas macht. Es muss schon nach einheitlichen Grundsätzen laufen. Man muss vielleicht auch über eine nationale Notstromreserve nachdenken. Also das geht schon weit über die eigentliche Zuständigkeit der einzelnen Stadt, obwohl die ja Katastrophenschutzbehörden sind, hinaus.
Herr Brömme, Sie als Katastrophenschutzexperte, auch unvorstellbar oder beschäftigen Sie sich schon länger mit der Möglichkeit, dass der Strom auch mal länger als vielleicht ein paar Stunden und nur auf einem bestimmten Bereich begrenzt ausfallen könnte?
Das Suchungsforum Öffentliche Sicherheit hat bereits vor 12 Jahren mal ein sogenanntes Grünbuch herausgegeben zu einem Thema, was damals uns beschäftigt hat, nämlich der Stromausfall. Was passiert, wenn der Strom weg ist? Und das Ergebnis damals war, Strom ist für uns ein zentrales Element, dann geht letztlich gar nichts mehr, um das mal etwas platt auszudrücken.
Machen wir es konkret, Herr Brümme, machen wir es ganz konkret. Was welche Bereiche des Lebens, des öffentlichen Lebens sind letztlich so nicht mehr weiterlebbar wie bisher?
Also man könnte fragen, was funktioniert
überhaupt
noch? Es funktionieren die Bereiche, die eine Notstromversorgung haben. Das sind einzelne Rathäuser, die eine Notstromversorgung haben. Das sind natürlich Krankenhäuser, die mindestens für Teile des Krankenhauses eine Notstromversorgung haben. Flughäfen haben sie, Tower haben sie. Also die kritischen Infrastrukturen haben an vielen Stellen selbst Notstromanlagen schon immer. Und diese Anlagen müssen natürlich betankt werden, meistens mit Dieselkraftstoff oder mit Heizöl. Sie müssen, diese Kraftstoffversorgung muss organisiert sein im Zulauf, wenn das dann der Tank leer ist. Und so ein Aggregat ist wertlos, wenn es nicht ab und zu mal, also alle Vierteljahre mindestens einmal, unter Volllast für 1, 2, 3 Stunden betrieben wird.
Herr Brömme, ich habe gelesen, auch Tankstellen brauchen Strom, damit man tanken kann. Also das heißt, auch da ist erstmal nicht sichergestellt, ob die tatsächlich weiterlaufen.
Sie laufen garantiert nicht weiter, denn okay. Die Tankstellen sind mit der Benzinabgabe oder Kraftstoffabgabe blockiert, wenn kein Internet zum Headquarter besteht. Selbst wenn man also ein kleines Aggregat hätte, was diese kleinen Pumpen dann betreiben kann, es kann kein Kraftstoff abgegeben werden. Diese Blockade hat ihren guten Sinn und es gibt nur wenige Tankstellen, die für diesen Tanknotstrombetrieb zugelassen sind. Das waren in Berlin bislang 2,0 Tankstellen für ganz Berlin. Und an diesen Tankstellen wird natürlich vorrangig Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst betankt werden und die Bevölkerung nicht. Das heißt, wer also merkt, dass man längeren Stromausfall hat, dem empfehle ich mal, dass er nicht sinnlos rumfährt und guckt, wo es noch was zu kaufen gibt, sondern dass er, wenn, dann ein bisschen zu Fuß macht oder mit dem Fahrrad, um einfach Kraftstoff zu sparen.
Stichwort Kommunikation, Herr Brömme, wenn wir über Radio, Fernsehen reden, über Handynetz und so weiter, bricht alles zusammen oder radiokritische Infrastruktur, zum Beispiel Fernsehen, werden die weiter berichten können?
Ich habe keinen genauen Überblick, welche Rundfunksender dann noch senden können, weil sie eben im Funkhaus, in den Umsetzern eine Notstromversorgung haben. Aber Radio wird das Medium sein, was für die für den Transport von Informationen ganz maßgeblich sein wird. Deshalb empfehlen wir auch schon lange, auch ich persönlich, kauft euch ein Kurbelradio oder ein batteriebetriebenes
Das ist ja auch wichtig, die Empfangsgeräte müssen ja auch funktionieren.
Ja, im Zweifelsfall kann man sich übrigens auch in sein Auto setzen, nicht um rumzufahren, aber um im Autoradio zu hören, was es an Informationen gibt. Da sind natürlich dann die Informationen ganz wichtig, aus erster Hand müssen sie kommen. Und die Informationen können natürlich nur so gut sein, wie die Rundfunkanstalten von den staatlichen Stellen und von den Betreibern der Netze auch informiert werden, wie die die Lage einschätzen.
Herr Landsberg, Stichwort Krankenhäuser, Altenheime, also kritische Infrastruktur. Wir haben eine Sendung letzt gehabt über Alten- und Pflegeheime. Da hatte man den Eindruck, dass Altenheime, was Notstromaggregate und Ähnliches betrifft, nicht wirklich gut vorbereitet sind. Was ist Ihr Eindruck?
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe in einzelnen Altenheimen auch mal rumgefragt. In der Regel haben die keine Notstromaggregate. Soweit sie Patienten beatmen, gibt es da einen Akku, den stellen die Krankenkassen zur Verfügung. Je nach Größe hält der 4 oder sogar 8 Stunden, aber danach ist es natürlich problematisch. Und dann muss man auch überlegen, wenn so eine Situation kommt, gibt es die Möglichkeit, diese Menschen dann ins Krankenhaus zu bringen, wo sie dann weiter beatmet werden. Also da haben wir ganz sicherlich Nachholbedarf. Es ist teilweise auch eine Frage der Information. Wer weiß, wann, wo, wie, wer beatmet wird? Das ist auch wiederum eine Frage des Datenschutzes. Das wissen vielleicht die Krankenhäuser, das wissen vielleicht auch die Pflegeunternehmen. Aber eine Datei oder etwas, die man dann der Katastrophenschutzbehörde zur Verfügung stellt, gibt es in dem Sinne nicht.
Lassen Sie uns, Herr Landsberg, noch mal über diesen Balanceakt sprechen. Auf der einen Seite sich als Städte, als Stadt vorzubereiten und auch aufzuklären. Auf der anderen Seite natürlich die Gefahr, ich habe das Beispiel Rosenheim genannt, mit diesem Flyer, dass Menschen da noch mehr dann in Ängste, in vielleicht auch Panik auch geraten. Welchen Balanceakt müssen da derzeit die Städte bewältigen?
Das ist vor Ort schwierig. Wir leben ja in anderen Krisen noch, nicht? Krieg, Inflation. Und eigentlich die Masse der Menschen will das gar nicht hören. Es gibt ja vom Bundesamt für Katastrophenschutz seit Jahren eine Liste, wo aufgeführt ist, was Herr Brömmer auch gesagt hat, also das Kurbelradio, eigentlich für 14 Tage Wasser und Lebensmittel, dass man ein paar Tage praktisch leben kann, ohne dass man eine Stromversorgung hat. Aber das wollen die Leute nicht hören. Ich verstehe das auch. Aber es ist auch Aufgabe von Kommunen wie der Politik insgesamt zu sagen, wir wollen euch jetzt nicht verrückt machen, wir wollen keine Panik machen, aber es kann Situationen geben, wo ihr eben auf euch selbst gestellt seid, jedenfalls für eine vorübergehende Zeit. Und die Dimension, das haben wir ja schon gerade besprochen, es läuft ja auch kein Wasser ohne Strom. Sie können nicht einkaufen, sie kriegen kein Geld von der Bank, weil der Bankautomat, die Tür kommen sie gar nicht rein. Also das ist schon für uns ein Lebensexil, der Strom, das ist eben unverzichtbar und dann wird es sehr schwierig.
Herr Brömme, aus Ihrer Sicht auch ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt, aufzuklären, zu informieren, sich vorzubereiten und andererseits nicht Ängste zu schüren?
Viele Behörden oder Politiker haben Angst, dass sie mit Informationen Panik verursachen. Da kann ich nur sagen, man muss sich überlegen, wie man das erklärt. Und ich muss auch nicht sagen, es droht der Blackout für 3 Monate und wir erfrieren dann alle, wenn es im Winter passiert. Sondern ich erkläre das auch immer, auch für den Alltag ist es doch praktisch, wenn man nicht immer einkaufen muss. Man hat mal eine Erkrankung, man ist zu Hause und dann geht das Wasser aus in die Milch oder andere Lebensmittel. Also es lohnt sich schon, ein paar Sachen zu Hause zu haben, ohne dass man deshalb gleich als Prepper bezichtigt wird. Und die Registrierung von Leuten, die zu Hause betreut werden müssen, also medizinisch bedingt mit elektrischen Geräten, da gibt es seit 14 Tagen eine Homepage, die nennt sich www.notfallregister.de und da kann man sich freiwillig anmelden. Und diese freiwillige Anmeldung ist dann auch mit dem Datenschutz kein Problem und diese Liste wird, wenn sie dann einigermaßen gefüllt ist, sie wird nie aktuell und nie komplett sein, aber besser sowas als gar nichts, wird dann ausgedruckt und dann weiß man immerhin dann mal an zentraler Stelle, nämlich bei der Katastrophenschutzbehörde, wo so etwas überhaupt in Frage kommt.
Unterstützung notwendig ist, denke ich.
Und dann kann ich auch noch sagen, das wird mit Sicherheit in der Praxis auch funktionieren, auch wenn es nicht perfekt organisiert ist. Nachbarn helfen Nachbarn. Die nachbarschaftliche Hilfe ist in so einem Fall einfach ganz wichtig. Und das ist auch ein Element jeder Kommune, dass man sich miteinander, da lernt man sich kennen, selbst wenn man sonst nie ein Wort miteinander wechselt. In so einem Notfall wird man sich gegenseitig helfen.
Wir werden gleich noch ganz im Detail besprechen, wie sich Kommunen darauf vorbereiten. Wir werden darüber reden, wie sich jeder Einzelne vorbereiten kann. Und Herr Brömme, Sie haben es gerade ja auch schon angesprochen, welche Rolle da Familie, Freunde, Nachbarschaft eben auch spielt, im Sinne auch einer Unterstützung. Aber wir wollen jetzt erstmal auch auf dieses Szenario Blackout schauen. Und zwar mit Thomas Dederichs, ich habe ihn eben schon vorgestellt, Leiter Strategie und Energiepolitik beim Netzbetreiber Amprion. Was verstehen Sie als Netzbetreiber unter Blackout, Herr Dederichs?
Ja, gute Frage, Herr Röhl. Ich glaube, für uns ist erstmal wichtig, dass wir in den Definitionen ganz sauber arbeiten. Bei den Netzbetreibern gibt es eben die Fallunterscheidung zwischen einem Blackout und dem sogenannten Brownout-Szenario. Der Blackout, das ist im Grunde das Ereignis, was wir wirklich auch seit 70 Jahren nicht erlebt haben, nämlich der großflächige, langanhaltende und vor allen Dingen unkontrollierte Verlust von Spannung in großen Regionen. Ich mag das Bild, dass das Übertragungsnetz eine der größten von Menschen erschaffenen Maschinen ist. Wir betreiben ein Netz von der Küste in Portugal bis jetzt neuerdings in die Ukraine. Dieses gesamte System ist netzsynchron, also die Leitungen sind alle miteinander verschaltet und verbunden, sodass alles, was in diesem Netz passiert, auf andere Elemente einwirkt. Diese Maschine läuft im Grunde seit 70 Jahren unterbrechungsfrei. Das ist erstmal ein großes Verdienst auch der Menschen in den Leitwarten. Wir betreiben in Brauweiler bei Köln die größte und modernste Leitwarte in Europa, von der aus wir das gesamte Geschehen in Deutschland und eben auch in Europa im Blick halten. Das, was wir in den letzten Wochen, Monaten analysiert haben, was wir im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums machen durften, die Sonderanalysen, der sogenannte Stresstest, hat nochmal gezeigt, dass wir wahrscheinlicher uns auseinandersetzen müssen mit Notfallmaßnahmen, die wir als Brownout bezeichnen würden. Also das sind kontrollierte Abschaltungen, die sich als Ultima Ratio dann ergeben, wenn der gesamte Katalog der marktlichen Eingriffe und so weiter nicht ausreichen sollte.
Also da reden wir über Stadtteile oder wir reden über sehr begrenzte Regionen, die dann vielleicht für eine gewisse Zeit, ein paar Stunden oder sowas vom Netz genommen werden. Muss ich mir das drunter vorstellen unter diesem
Ganz
Brownout?
Genau. Mhm. Ganz genau. Also diese Szenarien gehen in der Regel von rollierenden Abschaltungen aus. Das heißt, wir würden in enger Abstimmung mit den Verteilnetzbetreibern erstmal uns einen Überblick darüber verschaffen, über welche Mengen wir reden. Wir haben ja ein sehr stabiles System, sodass wir auch jetzt in diesem Winter sagen können, die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout, die ist gar nicht größer geworden. Also dieses Unkontrollierte und die große Menge an Energie, die da fehlt, das ist gar nicht das, was wir sehen. Sondern was wir sehen oder was wir befürchten, dass wir sozusagen in einzelnen Stunden nicht die vollständige Menge an Energie bereitstellen können, dass geringe Mengen übrig bleiben, die dann eben im Zweifel kompensiert werden müssen. Das läuft in diesen rollierenden Abschaltungen.
Sie haben eben von dieser großen Maschine gesprochen und auch von einem europaweiten Netz. Ist das eher ein Vorteil oder ergeben sich daraus auch Abhängigkeiten, weil zum Beispiel in Frankreich, wir hatten ja jetzt im Sommer dieses Beispiel oder heute noch, bestimmte Atomkraftwerke nicht genügend Strom liefern, dass das dann auch durchaus Auswirkungen dann auch in Deutschland und darüber hinaus haben könnte?
Absoluter Vorteil, muss man sagen. Okay. Also historisch betrachtet, seit wir dieses Verbundnetz betreiben, ist es immer so gewesen, dass sich dadurch die Zahl an Großstörungen eigentlich vermindert hat, weil man sich helfen kann, weil die Nachbarn sozusagen nie gleichzeitig dieselben Schwierigkeiten haben. Wetterphänomene sich natürlich über diese großen Flächen ausgleichen, Störungen im Verbund besser bewältigt werden können, sodass wir natürlich haben wir eine Beeinträchtigung, ne? Also insbesondere wenn jetzt in der Situation in Frankreich zum Beispiel Kernkraftwerke nicht in dem Umfang verfügbar sind, wie man sich das geplant hatte von den Betreibern EDF oder wie auch der französische Netzbetreiber RTE das im Moment prognostiziert. Aber das ist sozusagen natürlich das, wo wir im Binnenmarkt auch schon seit Jahren jetzt versuchen, eine bestmögliche und auch volkswirtschaftlich effiziente Bewirtschaftung dieses Gesamtsystems hinzukriegen.
Nun haben Sie Brownout angesprochen, also wirklich stundenweise auch auf bestimmte Regionen begrenzte Stromabschaltung, auch kontrolliert noch. Blackout wäre ja dann unkontrolliert. Was wäre denn solch ein Szenario, unter dem es dazu kommen könnte?
Wir haben im Stresstest zwei Bedrohungsszenarien ausgemacht. Das eine ist klassisch ein Problem der Lastunterdeckung. Die Systembilanz geht nicht auf. Das System Strom funktioniert in Echtzeit. Wir haben keine großen Speichermengen. Das heißt, wir müssen wirklich in jeder Sekunde, in jeder Millisekunde sicherstellen, dass sozusagen Erzeugung und Verbrauch im Einklang sind.
Also Stichwort elektrische Heizöfchen, die dann irgendwann, wenn es mit dem Gas Probleme gibt, alle gleichzeitig angeschaltet würden. Das wäre zum Beispiel solch ein Fall.
Zum Beispiel, ja. Das kann sein, dass ich abschalte, dass wir auf der Kraftwerksseite Schwierigkeiten haben, weil also, wir zum Beispiel nicht die Einspeiser haben.
Stichwort Gas, also wenn es dort zu Engpässen kommen würde bei den Gaskraftwerken, das wäre solch ein Szenario auch. Ich versuche es einfach nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Also Gaskraftwerke, die Strom produzieren, hätten nicht mehr ausreichend Gas zur Verfügung. Das wäre auch solch ein Szenario.
Genau, auch das haben wir uns angeschaut. Jetzt ist es so, dass wir ja zum Glück eine sehr, sehr diversifizierte Stromerzeugung in Europa haben, dass also selbst der Ausfall von großen Anteilen der Gasverstromung nicht unmittelbar dazu führt, dass wir nicht genug Strom im System hätten. Aber es sind Situationen denkbar und in Frankreich ist es tatsächlich auch so, dass auch die Kollegen da davon ausgehen, dass sie mehrere Stunden in diesem Winter haben werden. Das ist abhängig natürlich jetzt auch wieder von der Temperaturentwicklung. Im Moment haben wir ja noch einen sehr, sehr milden Herbst oder Winterbeginn. Und wenn es so bleiben sollte, entschärft sich die Situation deutlich. Wird es kälter, gibt es viele Länder, Frankreich ist so ein Beispiel, da steigt dann auch der elektrische Verbrauch sehr schnell. Da wird viel elektrisch geheizt. Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass es stundenweise sein kann, dass Verbrauch und Erzeugung nicht mehr im Einklang sind. Und dann muss reagiert werden. Da gibt es eine lange Liste von Maßnahmen, die man da abarbeiten kann. Die Franzosen haben Industrielasten, die sie abwerfen können. Da kann man natürlich dann auch übers Radio, über die Kommunikationsmittel die Bevölkerung aufrufen, mit zu sparen Energie. Aber das ist sozusagen das klassische Szenario der Lastunterdeckung. Wir haben einen Fehlstand zwischen Verbrauch und Erzeugung. Der muss am Ende ausgeglichen werden. Und damit das nicht unkontrolliert passiert, würden wir dann in Abstimmung mit den Verteilnetzbetreibern nach einer, da gibt es einen Verteilschlüssel, der ist vorab natürlich berechnet, dass jeder weiß, was er tun muss. Und dann würden wir tatsächlich rollierend für 2 bis 4 Stunden Stadtteile der Reihe nach abschaffen.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden, auch über das, was Sie spannend auch beizutragen haben. Hackerangriff haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist sicherlich auch ein Stichwort, das wir aufgreifen können. Szenario Blackout, wie Kommunen sich auf den Ernstfall vorbereiten. 00800 4464 4464, falls Sie mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Szenario Blackout, wie Kommunen sich auf den Ernstfall vorbereiten. Unser Thema bis 12:30 in der Sendung Agenda mit folgenden Gästen. Mit Dr. Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Albrecht Brömme ist mit dabei, er ist Experte für Katastrophenbewältigung. Und mit Thomas Dederichs, Leiter Strategie und Energiepolitik beim Netzbetreiber Amprion. Hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, mitdiskutieren wollen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Dederichs, bevor wir auch unseren ersten Hörer auch hier in die Runde mit hineinnehmen, Stichwort Hackerangriff, ist das so für Sie das zweite Szenario, wo Sie sagen, da könnten wir Probleme bekommen?
Das ist tatsächlich nicht das Szenario, was ich im Kopf hatte.
Okay, ja. Sondern was ist Ihr zweites?
Weil wir es in der Sonderanalyse nicht untersucht haben. Also Cyberattacken, das ist natürlich nochmal ein komplett eigenes Kapitel. Auch da bereiten wir uns seit Jahren sehr strukturiert vor. Da sind wir in einem engen Austausch auch mit den Behörden, insbesondere mit dem BSI.
Was war Ihr zweites Szenario?
Genau, was ich im Kopf hatte, die Sonderanalysen, der Stresstest unterscheidet den Fall, dass wir zu wenig Erzeugung haben und damit sozusagen in eine Lastunterdeckung laufen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir in Netzengpässe geraten. Und das ist im Moment auch tatsächlich das vielleicht sogar wahrscheinlichere Szenario.
Also wir im Norden zu viel Wind. Strom, sage ich jetzt mal, und der nicht in den Süden transportiert werden kann, ist das der Engpass oder worin besteht der?
Ja, das ist tatsächlich eines der Szenarien, das wir da immer wieder sehen. Wir kommen seit Jahren ja mit dem Netzausbau leider nicht in der Geschwindigkeit voran, wie wir uns das wünschen würden und müssen da einfach auch konzentrieren, dass wir immer wieder diese Situation dann haben, in denen es zu Abregelungen kommt. Und wenn ich aber zum Beispiel Erneuerbare im Norden oder generell, das kann jede Form von Einspeisung sein, die sozusagen schlicht und ergreifend nördlich des Netzengpasses sitzt, kann natürlich auch ein konventionelles Kraftwerk treffen. Alles, was ich da abregeln, muss ich an anderer Stelle kompensieren. Da muss jemand anders für hochfahren. Und das hat der Stresstest vor allen Dingen gezeigt. Uns fehlen diese Hochfahrmöglichkeiten. Weil die Situation in Europa so angespannt ist im Winter, kann es Netzsituationen geben, die ich dann eben auch nicht mehr anders in den Griff bekomme als über potenziell Handelsbeschränkungen oder eben Lastabwürfe. Mhm.
Herr Landsberg, wie sehr sind die Städte, sind die Kommunen da auch in Kontakt mit den Netzbetreibern? Weil das ist ja schon ein sehr, sehr massiver Eingriff zu sagen, ganz bestimmte Stadtteile oder Städte oder Regionen werden vorübergehend vom Strom genommen.
Na, es gibt natürlich eine enge Zusammenarbeit. Teilweise sind ja die Stadtwerke auch Netzbetreiber. Andererseits vertrauen wir natürlich auf das Know-how der Netzbetreiber. Aber es gibt da enge Kontakte und auch Austausch über mögliche Gefahren, selbstverständlich.
Und all das, was wir an Vorbereitungen gleich auch noch im Detail besprechen, Herr Landsberg, das gilt auch für diesen Brownout, also tatsächlich auch für den Fall, dass es zu vorübergehenden befristeten, auch regional befristeten Abschaltungen kommt?
Das ist richtig. Die Frage ist ja, wie lange dauert der dann? Mhm. Wenn es um eine halbe Stunde geht, passiert ja im Zweifel eigentlich gar nichts. Aber wenn es ein Tag ist, kann es schon problematisch werden. Und dann immer die Frage, wie groß ist das Gebiet, was betroffen ist? Ist es nur ein kleiner Stadtteil mit ein paar hundert Leuten oder ist es möglicherweise doch fast eine halbe Stadt, wie damals in Köpenick? Da waren es immerhin 180.000 Menschen, die über 6 Stunden ohne Strom waren.
Am Telefon ist nun Herr Schürmann aus Duisburg. Herr Schürmann, grüße Sie.
Einen schönen guten Morgen.
Wie groß, Herr Schürmann, ist denn Ihre Sorge oder sind Sie da eher gelassen, wenn wir jetzt über die Möglichkeit reden, dass wir für eine bestimmte Zeit regional begrenzt oder doch etwas umfassender keinen Strom haben werden?
Naja, wie wir schon bei vielen Beiträgen, auch heute jetzt in der Sendung schon gehört haben, ist vieles schwer abwägbar. Aufgrund auch der besonderen Bedingungen des Netzes, die Wechselwirkungen. Und da verlasse ich mich gerne auf Leute, die bei Ihnen anwesend sind. Aber es geht ja darum, dass man sich auf etwas vorbereitet. Und was ich jetzt an Beispielen sagen möchte, das bezieht sich, sagen wir mal, nur auf die nächsten 2 Winter, nicht auf langfristige Energieversorgungsprobleme. Ich habe auch Verständnis für Politiker, dass sie sich scheuen, darüber zu reden. Aber wenn man in so einer Notlage ist, wo die Bundesrepublik nicht allein hineingesteuert wurde, dann bedarf es doch der Erinnerung an ein paar einfache Dinge, die ich ja nicht erfunden habe. Ich gehöre auch keinem Vertrieb an und auch keinem Interessenverband, aber an diese Dinge möchte ich erinnern. Für die Leute, die ein Dach haben, ich besitze noch nicht mal ein Garagendach, ist das Einfachste nicht die Photovoltaik, sondern warmes Wasser durch Solarthermie. Wenn man 10.000 investiert, kann man damit auch die Heizung anschließen. Wenn man die Möglichkeit nicht hat und überlegt, sich einen Heizlüfter zuzulegen, sollte man das besser lassen, aus den auch von Ihnen schon genannten Gründen. Wenn es denn elektrisch sein muss, dann Infrarot. Ich habe also Vergleichsrechnungen von 10 Jahren gesehen, da war damals eine moderne Infrarotheizung schon günstiger als die Gasheizung. Dann haben wir noch die Möglichkeit, was den Strom anbetrifft, mit Speicher, das sogenannte Balkonkraftwerk, in verschiedenen Ausführungen, je nach Kreis und Land inzwischen auch, was mietrechtlich angeht, erleichtert.
Also kleine mobile Photovoltaikanlagen, die auch entsprechend Strom zumindest auch speichern können.
Mhm. Mit Stecker einsteckbar oder auch mit Speicher oder auch verbunden mit einer Mini-Windanlage. Kann man alles auf YouTube oder Internet kennenlernen.
Muss abgesichert
ein bisschen auf die Fallstricke.
Muss abgesichert sein und so weiter. Also das ist schon ein bisschen, das stimmt, das ist schon ein bisschen umfassender. Aber das, was Sie ja sagen, ist, eigentlich gibt es da schon auch ein Wissen, wenn Sie sagen, also das ist bei Ihnen schon seit Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten vorhanden.
Ich höre ja jetzt seit Monaten den Sendungen zu, den Ministern. Und der Herr Habeck hat zum Beispiel Solarthermie ein einziges Mal erwähnt und kein anderer erwähnt das. Und dann komme ich noch auf den letzten Punkt. Ein einziger Journalist hat im Presseclub mal Propangas erwähnt, weil da 1-2 Konzerne drauf umgestellt haben. Ich habe verschiedene Firmen angerufen, die eine Ölanlage haben, die stellen jetzt auf Öl um. Es gibt auch Leute, die mit Propangas heizen. Damit kann man beleuchten, damit kann man kochen. Da gibt es kleine praktische Geräte. Und viele Autofahrer, also ich weiß nicht, 800.000 benutzen es doch aus, LPG. Jeder Camper kennt Campinggas. Wie kann das sein, dass die ganzen Monate jetzt öffentlich nicht einmal davon die Rede ist?
Also das müsste aus Ihrer Sicht mehr in die Öffentlichkeit. Wir können das mit Herrn Brömme tun. Herr Brömme, sind das sehr, sehr konkrete Beispiele, wie man sich vorbereiten kann aus Ihrer Sicht?
Ja, das sind in der Tat sehr konkrete Beispiele. Ich kann nur empfehlen, sich zu informieren. Und im Internet haben wir ja die Schwarmintelligenz und da stehen viele gute Vorschläge drin und ein paar absurde vielleicht auch. Sei es drum, jeder ist berechtigt, auch mal selber nachzudenken, was er sich leisten kann und was er tun will. Das Problem ist eigentlich, dass wir uns so an die hohe Qualität des Stroms, auch mit 50,0 Hertz und immer 220 Volt oder 225 Volt gewöhnt haben. Es fehlt uns jede Erfahrung, dass es auch anders sein kann. Wir haben die Erfahrung nicht. Gott sei Dank haben wir sie nicht. Und das ist dann keine Schwarz-Weiß-Malerei, das behaupte ich jedenfalls immer, wenn man mal sagt, was wäre denn wenn? Und je näher man sich überlegt, was dann alles wegfällt, desto mehr kommt man dann zu dem Entschluss, man muss sich zu Hause einigermaßen absichern und versorgen, weil sonst richtig ungemütlich wird.
Mhm. Herr Diederichs, bevor wir auch dann nach Bremen schauen, Sie haben eben ja die Szenarien einmal auch genannt, unter denen möglicherweise es auch zu entsprechenden Stromausfällen kommen kann. Ist das sehr, sehr eng verbunden mit Ukraine-Krieg, Gasknappheit oder sind das Szenarien, die auch schon in den Jahren zuvor mit Blick auf die Wintermonate im Raum standen?
Also erstmal grundsätzlich muss man sagen, das ist tatsächlich unser Alltagsgeschäft. Wir als Netzbetreiber bereiten uns immer auf diese Fälle vor. Wir haben die immer auch in der Schublade, auch wenn wir sie, wie gesagt, seit Jahren, Jahrzehnten teilweise nicht zur Anwendung haben kommen lassen. Ne? Aber das ist natürlich, ich glaube, Herr Dr. Landsberg hat es auch angesprochen, ne? Also diese Vorbereitung ist da auf jeden Fall der Schlüssel.
Was ist in diesem Jahr dazugekommen, dass auch jetzt die Städte, dass die Medien doch sehr stark auch in Richtung Szenario Blackout schauen? Wir ja heute Morgen.
Ja, wir haben Veränderungen und dieser Winter ist geprägt von zwei, drei Einschränkungen, die man auch im Blick haben muss. Das eine ist mit Sicherheit der Ukraine-Krieg und die Folgen in der Gasversorgung. Was man aber auch nicht vernachlässigen darf, wir haben eine absolute Dürrephase hinter uns. Wir sehen, dass übers Jahr betrachtet in Europa die Energiemenge aus Wasserkraft enorm zurückgegangen ist. Auch die Länder um uns herum, sowohl in Skandinavien als auch im Alpenraum, da wird viel mit Schmelzwasser gearbeitet. Auch da ist noch nicht ganz klar, wie sich diese Dürre, die wenigen Niederschläge über das ganze Jahr dann in den Wintermonaten auswirken werden. Ja, und last but not least, Sie sprachen eben das Thema in Frankreich an. Diese enorme Verknappung der Kernenergiemenge aufgrund der Schwierigkeiten in diesen Anlagen. Alle drei Faktoren zusammen sind, glaube ich, der Grund, weshalb wir in diesem Winter besonders wachsam sein müssen.
Interessant. Also Dürre, Wasserkraftwerke, daran haben viele oder ich zumindest auch noch gar nicht gedacht. Aber es ist natürlich logisch und auch nachvollziehbar. Wir wollen jetzt nach Bremen schauen. Ich habe schon angekündigt, Karl-Heinz Knorr ist dort am Telefon. Herr Knorr, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Referatsleiter Katastrophenschutz in der Freien Hansestadt Bremen. Wie bereitet sich Bremen, Herr Knorr, auf dieses Szenario vor? Wir haben eben gehört, es gibt die Möglichkeit des Blackouts, die eher sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber das zeitweilige, begrenzte Abstellen von Strom durchaus auch für Stadtteile in Bremen durchaus auch denkbar. Also, wie bereiten Sie sich vor?
Ja, natürlich. Und das ist ja auch nichts ganz Neues, denn solche Stromausfälle, ich erinnere mal an das Münsterland, wo dort unter einfach Wettereinflüssen ganze Strommasten abgeknickt sind und es regional zu Stromausfällen kam. Köpenick ist eben schon einmal genannt worden, auch aus anderen Städten ist immer wieder bekannt, dass es mal für Stunden, also regional oder für Stunden im Kleineren, der Braunfall, wie es vorhin genannt wurde, eben einfach eintritt. Und darauf müssen wir uns vorbereiten in der alltäglichen Gefahrenabwehr mit Netzersatzanlagen, um die wichtige kritische Infrastruktur eben am Laufen zu halten, dass Krankenhäuser solche Anlagen insbesondere haben, die Feuerwehren, dass die Polizei, der Rettungsdienst leistungsfähig bleiben. Das ist nichts, was wir jetzt anfangen, um uns vorzubereiten, weil der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, sondern ein vorübergehender Stromausfall, regional begrenzt. Auch wenn er sehr, sehr, sehr selten nur passiert, gehört aber dennoch zur Erfahrung, die jeder, der in der Gefahrenabwehr tätig ist, in seinem Berufsleben gemacht hat.
Gibt es denn zum Beispiel in Bremen genügend Notstromaggregate oder ist das, gibt es da auch einen Engpass?
Da gibt es natürlich einen Engpass und wir haben natürlich dieses Thema jetzt vor dem Hintergrund der verschärften Situation erneut aufgerollt und überprüft Und dann stößt man eben schon auf Bereiche, wo man noch besser werden kann, wo man eben feststellt, ja, das ist doch nur eine teilweise Versorgung mit Netzersatzanlagen gegeben ist und wonach gesteuert werden muss.
Jetzt machen wir es mal ganz konkret, Herr Knorr. Wir gehen davon aus, Strom fällt aus, möglicherweise, wenn wir Richtung Blackout hier auch schauen, auch durchaus auch für eine längere Zeit. Information ist schwierig, Handynetze brechen relativ schnell zusammen. Ob jemand ein Radio hat mit Kurbelbetrieb, wie wir es eben auch gehört haben, oder möglicherweise mit Batterie, ist natürlich auch nochmal die Frage. Wohin können die Menschen gehen? Wo können sie sich informieren? Wo können sie sich aufwärmen? Wo bekommen sie eventuell was zu essen, wenn sie nicht vorgesorgt haben? Wie ist das in Bremen geregelt?
Also noch in der Planungsphase und noch nicht umgesetzt, dass wir Liegenschaften, insbesondere auch der Freiwilligen Feuerwehren, die ja den großen Vorteil der Flächendeckung haben, zu sogenannten Leuchttürmen erklären. Also das ist natürlich nur ein symbolischer Begriff, aber dort eben eine Notstromversorgung existiert und dass dort eben die Möglichkeit besteht, sich Informationen zu holen, aber eben beispielsweise auch Notrufe abzusetzen. Denn Sie haben es ja eben schon selber gesagt, das Handynetz wird möglicherweise noch ein paar Stunden funktionieren, auch sehr stark dann belastet sein, weil natürlich jeder jedem erstmal mitteilen muss, dass gerade Stromausfall ist und das sehr stark in Anspruch nimmt. Das leitungsgebundene Netz ist heute ein Dateninformationsnetz, das hat keine eigene Spannung mehr, das hängt komplett ab von den Netzen, das wird sehr schnell nicht mehr funktionieren. Das heißt, wie bekommen wir denn dann überhaupt die üblichen Notrufe, die weiter passieren, der Schlaganfall, der schwere Sturz oder der Kellerbrand, der einfach auch bei Stromausfall ausbricht, wie bekommt denn dann überhaupt die Leitstelle Kenntnis davon? Also wie funktioniert dann überhaupt noch das Absetzen eines Notrufes? Und auch dort wären das, was man früher Feuermeldestellen nannte, das war aber dann auch der Bevölkerung bekannt, wären dann solche Stellen dezentral über die Stadt verteilt. Natürlich mit den Einschränkungen und den Verzögerungen, die damit einhergehen. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ein flächendeckender Stromausfall so kompensiert werden kann, dass für die Bürgerinnen oder den Bürger alles wie beim Alten ist, nur dass eben kein Strom mehr bei ihm in der Wohnung ist, sondern das ist tatsächlich ein Szenario, das weitgehende Konsequenzen haben wird, die nicht komplett kompensierbar sein werden.
Herr Knorr, Wasserversorgung, ist die noch gewährleistet dann im Falle eines Stromausfalls oder muss man sagen, nee, die wird auch zusammenbrechen, genauso wie das Stichwort Abwasserentsorgung?
Ja, beide Punkte muss man auch differenziert voneinander betrachten, weil das verschiedene Netze sind. Wir sind hier im engen Austausch mit unseren beiden Netzbetreibern. Das sind zwei verschiedene Gesellschaften. Auch die bereiten sich darauf vor mit Netzersatzanlagen in wichtigen Pumpwerken. Aber es kann auch da nicht ausgeschlossen werden, dass es eben zu einem Ausfall kommt. Dann würde beim Frischwasser, also beim Trinkwasser, gibt es eine große Anzahl in Bremen, über 130 Trinkwassernotbrunnen, die man dann ertüchtigen kann. Man also dann Trinkwasser, ich sag mal, nicht in der sonst üblichen Qualität, aber eben vom Gesundheitsamt geprüfter, zulässiger Qualität aus der Erde eben fördern kann. Und für das Abwasser muss man davon ausgehen, dass man da gewisse Speicher hat, in denen man das Abwasser, wenn die Pumpen nicht mehr funktionieren sollten, quasi zwischenspeichern muss. Da ist unter anderem auch das eigentliche Rohrvolumen, das ja anders als beim Trinkwasser nie komplett gefüllt ist, erstmal ein ganz wesentlicher Faktor. Dass es aber auch zum nicht ausgeschlossen werden kann, dass, wenn gar nichts mehr geht, auch eben ungeklärtes Wasser unter Umständen in ein Gewässer abgegeben werden muss.
Ich gebe die Frage auch nochmal, Herr Landsberg, an Sie weiter. Notbrunnen, ist das der Normalfall oder ist Bremen da eher die Ausnahme? Also verfügen Städte, Kommunen über derartige Notbrunnen insgesamt?
Also da ist Bremen eine Ausnahme. 100 Brunnen ist ja schon mal ein Wort. Wir haben in Deutschland kein flächendeckendes Netz von Notbrunnen. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man die nicht schon hat, solche genehmigt zu bekommen. Aber das ist ganz wichtig, weil natürlich die Wasserversorgung ja fast noch wichtiger ist als Lebensmittel. Das ist sicherlich auch ein Projekt, was man bundesweit ausrollen muss.
Stichwort Abwasserentsorgung. Wir haben es gerade auch von Herrn Knorr gehört. Herr Landsberg, ist das in vielen Städten auch eine der ganz großen Herausforderungen?
Ich glaube, das, was dort beschrieben wird, dass ja zunächst mal eine Zeit lang das Abwasser weiterläuft, weil es über das Gefälle überwiegend von den Häusern ja in den Kanal transportiert wird und da auch ein Volumen in den Leitungen ist. Die andere Frage ist natürlich, wenn das länger dauert, dann ist die Leitung irgendwann voll. Sie können die Kläranlage auch nicht betreiben, weil natürlich der Strom nicht läuft. Dann wird kein anderer Weg übrig bleiben, als ein Teil eben letztlich dann ungeklärt in die Gewässer abzuleiten.
Am Telefon ist Herr Müller aus Welzheim. Herr Müller, guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank fürs Drankommen. ich möchte eben, ich muss zu etwas vorschicken. Ich war vor der Sendung einkaufen und achte jetzt immer drauf, dass ich im Falle eines Stromausfalls, ein Blackout oder ein Brownout, Lebensmittel vorrätig habe, die man auch eben kalt essen kann. Zum Beispiel diese Konservennahrung, was einige sagen. Dosenfutter sagen, oder Konservennahrung. Ich wollte halt den Hörern nur folgendes einen Tipp an die Hand geben. Kauft euch für den Fall in den Winter einiges an Konserven, die ihr notfalls auch kalt essen könnt, und denkt an die Kerzen.
Beides Stichworte, die wichtig sind, wenn es um das Thema Eigenvorsorge geht. Herr Müller, herzlichen Dank dafür. Jo. Ich gebe das auch nochmal weiter, Herr Knorr. Stichwort, Stichwort Lebensmittelversorgung ist ja gerade auch schon mal auch angesprochen worden, auch von Herrn Müller. Geschäfte, das geht ja schon los, dass die Türen an den Geschäften elektrisch verlaufen. Innen drin, all das Gekühlte wird nicht mehr funktionieren. Kassen funktionieren elektrisch. Wie bereitet sich Bremen darauf vor? Gibt es große Lebensmittellager, wo man dann eventuell auch auf das, was gerade Herr Müller gesagt hat, wo man vielleicht auf Dosen und andere Dinge zurückgreifen kann?
Naja, wir müssen sehen, die Waren in den oder das Problem in dem Einzelhandel, im Endgeschäft, mal abgesehen jetzt von der fehlenden Kühlung und dem Problem, dass Ware eben verderben kann, ist ja erstmal, die Waren sind ja da. Sie können nur nicht mehr auf dem regulären Weg verkauft werden. Und das liegt ja nicht nur am Strom. Diese Kassen sind ja nicht nur Kassen, das sind ja alles Computer, die vernetzt sind mit den Zentralen der jeweiligen Handelskette. Ja. Die können also nicht mehr abgerechnet werden, aber die Waren sind ja noch da. Das bedeutet, dass man in der extremen Krise natürlich auch solche Waren schlichtweg hoheitlich dann verteilen kann aus diesen Geschäften heraus. Die sind ja nicht schlecht und hinterher dann eben klären muss, wer welche Werte wo wie zu ersetzen hat. Das Gleiche gilt für die großen Lager. Da sind wir natürlich in Bremen als großer Standort der Lebensmittelindustrie mit Lagern eher etwas vorteilhaft ausgestattet. Wir haben ja große Produzenten, die hier in Bremen einen wichtigen Standort haben, was man dann einfach abgeben kann, um hinterher nach der Krise zu klären, wie entschädigt man jetzt die Leute, die diese Dinge vorgehalten haben? Also was erstmal die akute Versorgung mit Lebensmitteln angeht, muss man sagen, es wird kein geordneter Verkauf mehr stattfinden können, aber es ist durchaus möglich, eine geordnete Ausgabe, eine geordnete Verteilung aus den Lebensmittelbeständen erstmal der Discounter, der Lebensmittelgeschäfte, aber dann auch ergänzend wieder aus den Lagern heranzuführen. Dass dabei eine ganze Reihe von Produkten verderben wird, eben zumindest wenn man sie nicht verbrauchen kann, eben einfach auftauen wird, das ist ein Problem. Aber es ist erstmal nicht so akut, als dass man tatsächlich jetzt der Bevölkerung über Tage gar nichts mehr zur Verfügung stellen kann. Hier gilt aber auch, natürlich ist jeder Einzelne auch aufgefordert, sich einen gewissen Vorrat an haltbaren Konserven auch mal hinzulegen und nicht nur vom täglichen Einkauf zu leben. Ja. Albrecht Brömme sagte es vorhin schon, dafür muss man kein Prepper sein, also man muss dann nicht als Spinner unterwegs sein, aber dass man die eine oder andere Dosensuppe vielleicht eben doch mal irgendwo bei sich im Schrank oder wenn man es hat im Keller eingelagert hat, das ist schon sehr anzuraten, um dann erst mal einen Tag oder zwei Tage auch mal überbrücken zu können in eigener Autonomie.
Herr Brömme, wir haben ja jetzt auch mehrere Hörer, die uns angerufen haben, die gesagt haben, ja, dieses Wissen gibt's doch eigentlich schon länger. Gerade auch nochmal die Tipps, die Herr Müller gegeben hat. Auch Sie machen darauf aufmerksam, haben darauf aufmerksam gemacht. Ist das angekommen in der Bevölkerung und haben Sie den Eindruck, die Menschen nehmen das ernst oder wird das doch ein bisschen beiseite getan, so unter dem Motto, komm, es wird sowieso nicht dazu kommen?
Es verbreitet sich immer mehr und immer stärker. In der Berliner Morgenpost waren meine 12 Tipps abgedruckt und das war an dem Tag des Erscheinens die am meisten aufgerufene Artikel. Ein paar tausend Leute haben ihn aufgerufen. Es ist natürlich noch nicht ein paar hunderttausend Leute. Es reicht ja schon, wenn man das im Gespräch hat. Und wie gesagt, das ist keine Schwarzmalerei, sondern das sind Tipps. Und ich empfehle eben auch, kauft euch Dosenfisch, Rindfleisch in Dosen, das kann man auch kalt essen, ist auch ewig haltbar. Pumpernickel gibt es eingeschweißt und in Dosen. Und damit kann man mehrere Tage ganz entspannt überbrücken. Und die großen Lager sind natürlich irgendwann mal auch leer, mindestens für einige Produkte, aber sie sind ein Puffer und der Staat wäre überfordert. Und das gab es zur Blockadezeit in Berlin oder nach der Blockadezeit in Berlin. diese sogenannte Senatsreserve, das wäre eine übertriebene Vorratshaltung, die ich also auch nicht für sinnvoll halte.
Herr Landsberg, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Stichwort öffentliche Sicherheit, Ordnung. Da kommt die Polizei natürlich auch ins Spiel. Wenn all diese Dinge nicht mehr funktionieren, wie Handynetz, wie Kommunikation, wie Strom, wie Licht, könnten natürlich die einen oder anderen auf die Idee kommen zu sagen, auch Lebensmittel kann man sich auch holen, indem man solch ein Geschäft auf andere Art dann öffnet und sich die Dinge holt, also Stichwort Plünderung. Sind die Kommunen, sind die Städte auch darauf vorbereitet, die Polizei darauf vorbereitet?
Also die Polizei ist darauf vorbereitet, deswegen wird ja auch organisiert, dass insbesondere Polizeifahrzeuge auch betankt werden können. Herr Brömmer hat das für Berlin schon gesagt, 2 Tankstellen, sowas gibt es nicht nur für Polizei, sondern auch für Ordnungsamt und Feuerwehr, das brauchen wir. Und sicherlich wird in so einer Situation, wenn es überall dunkel ist und Notsituationen führen auch immer zu Kriminalität, nicht nur zur Nachbarschaftshilfe, darauf ist man in den Sicherheitsbehörden vorbereitet. Das wird auch erprobt, ist ja auch von der Bundespolizei schon bekannt geworden, dass es da entsprechende Übungen gibt. Ich glaube, das würde funktionieren.
Herr Knorr, vielleicht zum Schluss vor den Nachrichten. Sie haben gesagt, Bremen bereitet sich darauf vor, ist in den Planungen. Sind Sie gut vorbereitet, auch auf einen Brownout, wie wir es gelernt haben jetzt hier von Herrn Dieterichs?
Ja, also ein Brownout macht mir bei weitem weniger Sorgen als ein Blackout. Man muss ja einen Punkt noch dabei sehen. Wenn wirklich ein Blackout eingetreten ist, vielleicht kann Herr Dieterichs das noch etwas genauer explizieren, dann kann es ja Tage dauern, bis der Strom auch wieder da ist. Wenn ich das komplette Verbundnetz sozusagen als Schwarzstart wieder hochfahren muss, geht ja, also das braucht ja Zeit. Das ist ja nicht wie wenn im Haus eine Sicherung ausgeflogen ist und man hat die Störung gefunden, dann schaltet man die Sicherung wieder ein und der Strom ist komplett wieder da. Nach meiner Einschätzung ist das ein hochkomplexes Verfahren, so ein Netz im großen Rahmen wieder anzufahren.
Das werden wir nach den Nachrichten auf jeden Fall, Herr Dieterichs, nochmal besprechen mit Ihnen. Erstmal, Herr Knorr, herzlichen Dank, dass Sie uns zu den Vorbereitungen in Bremen berichtet haben. Nach den Nachrichten reden wir weiter. Szenario Blackout. Wie Kommunen sich auf den Ernstfall vorbereiten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Können das gerne auch mit Ihrer Telefonnummer machen, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Und wir melden uns mit der Sendung Agenda wieder nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Szenario Blackout, wie Kommunen sich auf den Ernstfall vorbereiten. Unser Thema noch bis 11:30. Mit Albrecht Brömme, er ist Experte für Katastrophenbewältigung und ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit. Dr. Gerd Landsberg ist bei uns Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund und Thomas Dieterichs, Leiter Strategie und Energiepolitik beim Netzbetreiber Amprium. Herr Dieterichs, nun gibt es von unseren Hörern eine Frage, die direkt auch Sie betrifft, nämlich die Frage, wie eigentlich die Stromnetzbetreiber kommunizieren untereinander, wie sie sich koordinieren, wenn Telefon und Internet nicht funktionieren. Also wie läuft das bei Ihnen?
Ja, gute Frage. Wir haben in den letzten Jahren angefangen, eigene Kommunikationsnetze aufzubauen. All unsere Umspannanlagen sind in der Regel über eigene Glasfasernetze erschlossen, die wir auch den Verteilnetzbetreibern zur Mitnutzung anbieten. Also da gibt es inzwischen auch unabhängig sozusagen von den öffentlichen Kommunikationsnetzen eigene Mittel und Wege. Und die sind in der Regel auch schwarzstartfest. Also wir haben da natürlich auch eigene Notstromversorgung über Batterien und Notstromdiesel, so dass wir zumindest in der Regel 72 Stunden immer in allen Anlagen anpeilen.
Also dass die Netze, Entschuldigung, das Telefon und Internet und damit die Kommunikation auch bei Ihnen funktioniert. Wie ist es, Herr Landsberg, mit Blick auf die Behörden, fragt Uwe Flüger weiter.
Grundsätzlich plädieren wir dafür, dass es dort Satellitentelefone gibt und auch entsprechende Stromvorräte. Dann kann das funktionieren. Ich weiß auch von vielen Bürgermeistern, dass die gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Diskussion diese Geräte angeschafft haben. Denn ohne Kommunikation können sie nicht führen und auch keinen Katastrophenschutz organisieren.
Nun hat Herr Knorr eben angesprochen, Herr Dieterichs, die Frage ging auch an Sie. Was passiert denn eigentlich? Brownout, Blackout, wie lange dauert es, um das Netz jetzt wieder anzufahren. Und wenn ich Herrn Knorr richtig in Erinnerung habe, hat er gesagt, ja, beim Blackout, das ist gar nicht so einfach. Da kann man nicht einfach dann irgendeine Sicherung wieder hochmachen und dann läuft das nicht. Also was würde in dem Fall passieren? Wie lange würde es dauern, solch ein europaweites Netz tatsächlich wieder, ich sage es jetzt mal als Laie, ans Laufen zu bekommen?
Ja, ich hatte es eingangs erwähnt, wir haben den Fall natürlich dankenswerterweise bisher nie proben müssen, aber wir spielen ihn natürlich trotzdem in den Simulatoren und in der Theorie ständig durch. Das hängt sehr stark ab von den Ursachen. Wenn wir davon ausgehen, dass es sozusagen wirklich nur einfach eine temporäre Knappheit an Erzeugung war, ein Missverhältnis zwischen Erzeugung und Verbrauch, dann, wie gesagt, dann sollte das eigentlich ja genau durch diese Brownout-Mechanismen in den Griff zu kriegen sein. Angenommen, das hat nicht funktioniert und es ist sozusagen die Frequenz im gesamten Verbundnetz so stark abgefallen, dass sich alle Kraftwerke dann in den sogenannten Inselbetrieb begeben haben. Dann startet ein mehrstufiger Prozess von Schwarzstart über Netzwiederaufbau bis zur Wiederversorgung der Bevölkerung. Der Plan sieht vor, dass nach 12 bis 24 Stunden eigentlich schon wieder diese ersten Versorgungsinseln dann auch stehen und wieder angeschlossen werden können. Aber das, wie gesagt, also das ist natürlich wahnsinnig stark davon abhängig, ist die Infrastruktur beschädigt, ist alles einsatzbereit, was genau war die Ursache, sodass auch die Aussagen von, ich sage jetzt mal 72 Stunden oder mehreren Tagen, das kann in einzelnen Gebieten durchaus zutreffen in diesem extrem unwahrscheinlichen Fall.
Herr Dieterichs, wenn es zu wenig Gas gibt, sage ich mal, da gibt es ja auch Pläne der Bundesnetzagentur, dass man sagt, okay, da müssen wir vielleicht, bevor wir die Privathaushalte, die kritische Infrastruktur vom Gasnetz, bevor die nicht mehr mit Gas versorgt werden können, müssen wir erstmal Richtung Unternehmen, Richtung Wirtschaft und so weiter schauen. Gibt es ähnliche Pläne auch beim Strom? Also wenn zu wenig Strom tatsächlich auch im Netz ist, dass man sagt, wir müssen erstmal energieintensive, stromintensive Industrieanlagen stilllegen. Können Sie das als Netzbetreiber oder können das Stadtwerke machen?
Das hängt tatsächlich davon ab, in welchem Fall wir uns befinden. Das sogenannte Energiesicherungsgesetz sieht ja einen ENSIG-Fall vor, so nennen wir den, wo dann die Bundesnetzagentur zum Bundeslastverteiler wird. Das ist sozusagen eine Maßnahme, die die Behörde ergreifen kann, wenn
auch beim Strom.
Auch beim Strom, okay. Davon ausgeht, dass sozusagen ein Zustand existiert, der über längere Zeiträume und großflächig durch die Märkte nicht mehr beherrschbar ist. Das ist bisher nie eingetreten und das ist auch tatsächlich ein Ultima Ratio-Mittel, wo wir nicht davon ausgehen, dass das diesen Winter sehr wahrscheinlich ist, ne? Weil das, was wir eigentlich erwarten, sind eher kleine Flächen, eher kurzfristige Unterbrechungen. Und dann sind wir weiterhin in den Regularien des Energiewirtschaftsgesetzes und die sehen tatsächlich Diskriminierungsfreiheit vor. Mhm. Diskriminierungsfrei heißt dann aber auch, ich darf als Netzbetreiber überhaupt nicht unterscheiden, wen ich abschalte, sondern das dürfte eben erst die Bundesnetzagentur im ENSIG-Fall. Das heißt, davor muss ich diskriminierungsfrei abschalten. Da gibt es diese Verteilschlüsse und da wird es Industrie, Gewerbe und Privathaushalte gleichermaßen treffen.
Also das ist dann eher regional, diese Abschaltung, so wie wir es auch gehört haben, dass Stadtteile zum Beispiel dann für ein paar Stunden nicht mit Strom versorgt werden.
Das ist das Mittel der Wahl. Okay, also neben den rechtlichen Möglichkeiten muss man ja auch immer im Blick halten, was sind denn eigentlich die technischen Möglichkeiten? Und wir haben in der Regel in den Verteilnetzen auch nicht die Fernwirktechnik, um wirklich, sag ich jetzt mal, straßenzugsscharf oder vielleicht sogar zu sagen, der Bäcker im Erdgeschoss wird abgeschaltet, aber die erste Etage behält weiter den Strom. Das ist technisch nicht möglich. Okay. Das heißt, das, was wir in der Regel machen, sind dann wirklich Abschaltungen auf einer relativ hohen Spannungsebene. Das heißt, meistens Übergabe ist das dann von der Hochspannung in die Mittelspannung. Das sind dann die größeren Anlagen, die man so, da hat man eine Handvoll in einer mittelgroßen Stadt, sodass sie wirklich davon ausgehen müssen, bei so einer Abschaltung sind dann wahrscheinlich Zehntausende von Menschen betroffen.
Herr Brömme, Oliver Schirk hat uns geschrieben, Sie haben eben eine Internetseite genannt, Notfallregister. Und er sagte, notfallregister.de gibt's nicht, da kann man sich nicht anmelden. Vielleicht sagen Sie erst nochmal, was ist das, dieses Notfallregister, und wie ist die richtige Internetseite?
Mir ist bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen, den ich bisher nicht gemerkt habe, aber ich sofort korrigieren werde. Die richtige Homepage heißt Notfallregister.eu. Sorry, okay. Aber
und
wie schön,
für wen
dass
ist
es
diese
aufmerksame Hörer gibt. Ja. Jeder Mensch, der heimbeatmet ist, der Heimdialyse hat,
kann sich
ist
dort anmelden.
Aufgefordert oder kann sich dort freiwillig registrieren mit Name, Anschrift und was er hat. und sollten natürlich auch sich wieder abmelden, wenn das nicht mehr der Fall ist. Und sonst hatten wir keine Ahnung, die Behörden, wo welche Leute sind. Mhm. Die Hersteller, die Geräte wissen es, einzelne Apotheken wissen das, aber ohne Internet und ohne Telefon kann man dort selbst dieses Wissen weder abfragen noch transportieren.
Am Telefon ist jetzt Claudia Villa. Frau Villa, guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen zusammen.
Bürgermeisterin von Loma in Nordrhein-Westfalen. 31.000 Einwohner habe ich gelesen, Frau Villa. Und was ich auch gelesen habe in einem Zeitungsartikel, ein Zitat von Ihnen: Wir sind gut auf jedes Szenario vorbereitet. Also, wie gut ist Loma vorbereitet auf einen möglichen Blackout oder, wie wir gelernt haben, heute in der Sendung Brownout?
Ja, ich glaube, wir sind wirklich gut darauf vorbereitet. Unser Stab für außergewöhnliche Ereignisse trifft sich seit dem Sommer. Im Juli haben wir dann den Hinweis über unseren Kreis bekommen, bereitet euch mal auf einen möglichen langanhaltenden Blackout vor. Wir hatten letztes Jahr, sind wir betroffen gewesen auch von der Flut, nicht so gravierend wie das Ahrtal oder andere Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis, aber im Kleinen auch schon, auch mit einem Stromausfall in einem Wohngebiet mit 350 Häusern, 500 Haushalten. Von daher sind wir da sehr sensibilisiert drauf gewesen und haben jetzt schon lokalisiert die sogenannten Katzleuchttürme hier in der Kommune. Wir haben rund 75 Quadratkilometer, also eine relativ große Fläche, Fuße des Bergischen. Also man kann auch nicht überall fußläufig hinkommen, sodass wir jetzt für 13 Leuchttürme schon die Standorte festgelegt haben.
Was verbirgt sich hinter diesen Leuchttürmen?
Ein Leuchtturm soll eine Anlaufstelle sein, wenn wir wirklich einen Blackout haben, nichts mehr geht, wo man zum einen Informationen einholen kann als Bürgerin, als Bürger, aber auch einen Notfall absetzen kann, weil es passieren natürlich trotzdem Schlaganfälle oder sonst irgendwas und wie hole ich dann den Rettungsdienst, wie alarmiere ich die Feuerwehr? Von daher sind diese Leuchttürme auch alle in einer fußläufigen Erreichbarkeit von rund 2 Kilometern, alle ausgestattet mit Notstrom, mit Funkgeräten, mit Personal natürlich. Das stellt uns vor die größte Herausforderung, weil wenn man in einem Dreischichtbetrieb arbeiten würde, bei uns sind es 13 Leuchttürme, sind das pro Tag 78 Personen, die wir paritätisch besetzen wollen mit Feuerwehr und städtischem Personal. Das wird die größte Herausforderung in so einem Fall, weil die Kollegen müssen natürlich auch dahin kommen.
Also nochmal nachgefragt, in diesen Leuchttürmen, da gibt es Kommunikationsmöglichkeiten, da wird man informiert, da kann man sich aufwärmen, da bekommt man im Notfall auch Lebensmittel. Das soll alles in diesen Leuchttürmen möglich sein oder sind es erstmal nur Anlaufstellen?
Es sind nur Anlaufstellen. Ah, okay. Wir werden da Wasserkocher haben, dass die Mama das Fläschchen fürs Baby mal aufwärmen kann und es wird auch Decken geben und man kann da sicherlich auch mal kurz rein, aber für eine größere Versorgung planen wir noch Wärmeinseln, sogenannte, dann allerdings nicht 13, sondern weniger. Das ist aber eine noch größere Herausforderung.
Stichwort weil, Lebensmittel?
Genau, wer darf da rein? Also Lebensmittel, da müssen wir auch auf die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger bauen. Wir versuchen unsere Leute, die wir dann, ich sagte gerade 78 wären das bei einem Dreischichtbetrieb, dass wir für die Lebensmittel bekommen für längere Zeit. Das ist schon eine große Herausforderung, wie wir das machen sollen. Also ansonsten müssen wir jedem sagen, es gibt eine gute Seite vom Bundesamt für Katastrophenschutz, BKK, was man mal einlagern sollte, ohne Panik zu verbreiten. Aber da muss jeder selber für sorgen. Das kriegen wir für 31.000 Einwohner nicht gestemmt.
Nicht gestemmt. Wir haben eben über das Stichwort Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung gesprochen. Haben Sie das in Loma auch im Blick? Ist es ein großes Problem bei Ihnen?
Nee, da haben wir, sag ich mal, die Luxusrolle. Wir werden über die Warnbachtalsperre versorgt. Der Warnbachtalsperrenverband stellt sicher über eigene Notstromaggregate, dass deren Pumpen funktionieren und dann wirkt bei uns die Physik. Das heißt, der Druck wird nicht mehr unbedingt so stark sein, wie er jetzt ist, aber es wird immer weiter Trinkwasser geben. Das ist schon ein großer Vorteil durch unsere Lage. Abwasser haben wir uns auch mit beschäftigt. Wir haben, ich weiß es nicht genau wie viel, zweistelliger Bereich Pumpwerke für Abwasser. Dafür haben wir auch Notstromaggregate jetzt gekauft und gerade werden die alle abgefahren von unserem Bauhof und es wird ausprobiert, funktioniert das, die auch über Notstrom zu versorgen, um dann im Fall des Falles turnusmäßig rumzufahren und die Pumpen anzuschmeißen, weil das sorgt sonst auch für Probleme. Das hat man nicht unbedingt auf dem Schirm, Abwasser, aber das kann natürlich zu Seuchen und allem Möglichen führen.
Den Artikel, den ich gelesen habe über Loma, da steht oben drüber, Frau Via, geheimes Tanklager. Was verbirgt sich dahinter? Geht es darum, dass es deswegen geheim ist, weil man verhindern will, dass auch Privatpersonen dorthin kommen, was eigentlich aber nur vorgesehen ist für Behördenfahrzeuge?
Ja, nicht für Behördenfahrzeuge, sondern vor allen Dingen natürlich für die Feuerwehr, ne?
Ja, ja, klar. Damit, okay.
Das sichergestellt ist. Wir haben eine Abfrage gemacht bei den Tankstellen hier in der Region oder rund um Loma und die sind alle nicht notstromversorgt. Das heißt, die können wir nicht nutzen, um an Treibstoff zu kommen. Dann hat unser Feuerwehrleiter mal berechnet für normale Zeiten, wie viel Treibstoff brauchen wir denn für die Feuerwehrfahrzeuge und haben dann halt einen Weg gefunden, das einzulagern, um dann selber von dort uns zu betanken, unsere Fahrzeuge. Und als der Journalist dann fragt, ja, wo ist das, dann würde er, das erzählen wir dir jetzt aber nicht, weil dann hätten wir natürlich
Befürchtung. Und da hat er dann geheim draus gemacht.
Genau, im Falle eines Falles. Also, ne, wir haben für den Fall auch mobile Tankstellen oder Tankfahrzeuge schon auch angeschafft, um dann auch betanken zu können. Wir haben hier im Ort halt 5 Feuerwehrstellen, die müssen ja dann auch alle versorgt werden, weil
umfassende, ist ja das Wichtigste. Umfassende Vorbereitungen bekomme ich mit. Herzlichen Dank, Frau Via, dass Sie uns geschildert haben, wie Sie sich vorbereiten in Loma. Alles Gute.
Gerne, danke. Jo, hoffen wir, dass es nicht passiert.
Ja, das hoffen wir auch alle sehr. Wir gehen weiter, Herr Landsberg. Ich würde sagen, mit einer Mail. Matthias Vogel hat uns geschrieben, Notfallpläne gehören in Japan zum Alltag, regelmäßige Übungen unter Einbezug der Bevölkerung auch. Warum nicht mal von deren Erfahrung profitieren? Also bräuchten wir hier auch in Deutschland Übungen, wo die Bevölkerung mit einbezogen wird?
Ich finde das gut. Ich weiß aber, dass die Politik das scheut. Stichwort haben wir schon genannt, Panikmacher. Aber eine gewisse Übung ist sinnvoll. Das beginnt mit einfachen Dingen. Fragen Sie die Leute mal auf der Straße, wenn die Sirene heult, was bedeutet das? Die Mehrheit weiß das gar nicht. Es ist ja auch immer alles gut gegangen. Und diese furchtbaren Situationen im Ahrtal hat eben gezeigt, dass viele Leute sich auch falsch verhalten haben. Das Wasser stieg und die sind in den Keller gegangen, um den Strom abzustellen und sind dann teilweise ertrunken. Also eine gewisse Übung auch der unterschiedlichen Kräfte, also Polizei, technisches Hilfswerk, städtische Einrichtungen. Das wäre schon sinnvoll. Die Politik scheut das etwa, aber ich glaube schon, dass wir das brauchen, ja.
Ralf Kusmiers, ihr seid, ich hätte es beinahe noch falsch gesagt. Herr Kusmiers, erstmal guten Morgen aus Bremen hier mit dabei. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Was ist Ihre Meinung als Hörer?
Ja, ich hatte Ihnen ja eine Mail geschrieben. Ich bin eigentlich der Ansicht, dass es tatsächlich ein bisschen zu viel Panikmache ist. Und ich denke, dieser Blackout, der da so von manchen beschworen wird, der wird nicht eintreten. Nicht in der Weise, dass es dann zu sehr langen, also sagen wir mal tagelangen oder längeren Stromausfällen kommen wird. Es ist einfach so, es gibt Erfahrungen mit Blackouts. Das, was wohl präsent ist, ist der Vorfall vor 16 Jahren, als bei der Ems-Querung, bei der Überführung dieses Kreuzfahrtschiffs, es da ein Problem beim Stromversorger gegeben hat. Die haben einfach Fehler gemacht. Und das führte dann dazu, dass in 2/3 oder der Hälfte Europas tatsächlich der Strom ausgefallen war, weil dieses ganze Verbundnetz tatsächlich zusammengebrochen war. Es hat aber eben nicht tagelang gedauert, sondern das war nach ein paar Stunden behoben. Und das ist eigentlich tatsächlich eine ziemlich routinemäßige Angelegenheit, dass sich einzelne Teilnetze dann erstmal wieder in Gang bringen und dann auch relativ schnell wieder zusammengeschaltet werden. Ich denke, das ist auch so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Zudem haben wir jetzt zurzeit eine vollkommen andere Situation. Wir reden ja nicht von so einem katastrophalen Vorfall wie solche Fehlschaltungen oder so, sondern wir reden von einer allgemeinen Mangellage. Das sind aber Dinge, die vorhersehbar sind. Und darauf kann man reagieren, indem entsprechend der Verbrauch eingeschränkt wird. Und meiner Ansicht nach muss das gar nicht mal zu Stromabschaltungen, also zu Rationierungen führen, sondern es wäre eigentlich ausreichend, die Verbraucher dazu zu bringen, dann einfach tatsächlich drastisch Strom zu sparen. Dann haben sie viele Komfortfunktionen nicht, dann können sie nicht warm duschen, dann können sie Waschmaschine nicht benutzen, dann können sie nicht kochen. Aber dafür haben sie noch weiterhin Beleuchtung, Telefon, Rundfunk beispielsweise Und das ist doch mal was. Wenn ich ein funktionierendes Telefon habe, dann weiß ich, der Rettungsdienst ist gesichert. Das ist doch ganz wichtig.
Das sind wichtige Stichworte. Gut, dass wir Sie erreicht haben, Sie uns erreicht haben, die gebe ich gerne noch mal in die Runde weiter. Herr Dedrichs, wir besprechen es erst direkt mal mit Ihnen. Sehen Sie das auch als Netzbetreiber? Natürlich ist es gut, sich vorzubereiten, aber da ist auch ein bisschen Panikmache dabei. Oder wie schätzen Sie es ein?
Also ich schätze eigentlich so ein, dass die allermeisten, jetzt gerade auch die Betroffenen im Katastrophenschutz und in den Kommunen da sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema umgehen. Selbst in der Presselandschaft, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich bisher den Eindruck, dass das noch nicht mich an Panikmache erinnert.
Vorhersehbar, hat unser Hörer auch gesagt. Eigentlich ist es doch alles vorhersehbar und darauf kann man sich als Netzbetreiber auch einstellen. Ist dem so? Also können Sie dann auch und haben Sie genügend Zeit, in den allermeisten Fällen zu reagieren?
Störereignisse können jederzeit auftreten und tun das auch. Der Anrufer hatte die Störung 2006 angesprochen. Es war eine sogenannte Systemaufspaltung. Da hat sich das Verbundnetz in mehrere Teilnetze aufgetrennt. Das sind tatsächlich Ereignisse, die immer mal wieder vorkommen. Wir hatten im letzten Jahr zwei davon, eine im Januar, eine im Juni. In beiden Fällen sind die Ingenieurinnen und Ingenieure in Brauweiler tatsächlich da die Ersten, die dann anfangen, diese Teilsysteme auch wieder zusammenzuschalten. Das ist oft verbunden mit großflächigen Abschaltungen. Das ist aber tatsächlich auch da wieder keine Blackout-Situation, sondern es ist ein beherrschbarer Zustand, der ist geprobt, dafür wird geübt, dass man diese Situation schnell beherrschen kann. Und dann reden wir in der Regel über Ausfallzeiten, je nach betroffener Region von vielleicht 6, 12 oder wie gesagt, maximal 24 Stunden.
Vielleicht Herr Landsberg, was auch noch gekommen ist, auch von Herrn Kusmiers, dass er gesagt hat, ja, also dann muss halt zum Stromsparen auch aufgefordert werden. Beim Gas kennen wir das ja schon. Da ging es darum, die Gasspeicher voll zu machen. Auch die in diesem Winter wissen im Prinzip alle Deutschen, wir müssen vorsichtig sein beim Heizen. Ist Ähnliches auch aus Ihrer Sicht notwendig, wenn es drauf ankommt, dann auch mit Blick auf Strom?
Also ich befürchte, dass unsere Überzeugungskraft da kaum ausreicht. Sie können ja auch nicht ein bisschen Strom liefern. Also entweder fließt der Strom und er fließt nicht. Da können Sie appellieren. Aber auch jetzt im Moment sparen ja alle Gas. Aber das liegt natürlich auch an dem traumhaften Wetter. Wenn es im Winter richtig kalt wird, befürchte ich, dass das Einsparziel jedenfalls bei den privaten Haushalten kaum erreicht wird. Also das kann man sich alles wünschen. Aber ob Menschen sich dann so verhalten und so vernünftig sind, da habe ich große Zweifel, weil wir ein anderes Leben gewohnt sind. Und vielleicht noch ein Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Wäre es denn denkbar, dass die Stromnetze massiv über Cyberangriffe gestört werden, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, und dass das dann möglicherweise Folgen sind, die wir dann nicht mehr beherrschen?
Ein Stichwort vielleicht, Herr Brömme, Stichwort Landwirtschaft. Uns hat ein Hörer geschrieben und der sagt, Sie haben noch gar nicht über Landwirtschaft und Tierhaltung gesprochen im Falle eines Stromausfalls. Wie können sich Tierhalter vorbereiten, zum Beispiel im Bereich der Schweinezucht etc.? Oder können Sie es überhaupt?
Jeder, der einen größeren Umfang von Nutztieren züchtet. Schweine sind da ein sehr gutes Beispiel, weil sie sehr temperaturempfindlich sind, braucht im eigenen Interesse auch eine Notstromversorgung, denn sonst verrecken die Tiere so ziemlich schnell. Genauso Melkmaschinen. Die modernen Kühe sind nur noch eigentlich in der Lage, an Melkmaschinen die Milch abzugeben. Und wenn sie nicht mit einer Melkmaschine gemolken werden können, dann ist das Handmelken, da fehlen die Melker und die Zitzen der Kühe sind dafür auch zu kurz. Das sind alles Entwicklungen, die wir haben. Und deshalb gilt auch hier die Devise, wer Melkmaschinen hat, braucht ein Notstromaggregat und muss auch wissen, wo der Ersatzdiesel herkommt. Ein paar Kanister darf man haben und sollte man haben. Wie lange der Strom ausfällt, weiß man eben nicht. Und selbst wenn es nur ein paar Stunden dauert, ist es doch gut, wenn man weiß, mich wirft es nicht aus der Bahn und ich kann mich da auf meine eigenen Ressourcen verlassen.
Finn Hubert Flackus aus Rastatt ist am Telefon. Herr Flackus, ich grüße Sie.
Guten Tag, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie. Wir haben nur noch 3 Minuten. Insofern müssen Sie es relativ kurz und knapp machen, damit wir Sie auch noch hier unterbringen können.
Perfekt. Ja genau, ich bin Truppführer im THW in Rastatt und wir hatten jetzt auch in den letzten 2 Monaten nur kleinere Ausfälle von bis zu 9 Stunden. Und auch hier haben wir halt gemerkt, zusammen mit der Stadt und den anderen Katastrophenschutzbehörden, Feuerwehr und DRK, dass man solche Notfallpunkte einrichten muss, und auch das ist jetzt geschehen. Also da gibt es jetzt Feste. Und was uns darüber hinaus aufgefallen ist, was es bei den Unterkünften beim THW das Problem ist, dass überhaupt keine Einspeisemöglichkeit vorgesehen ist. Ja, und wir hatten es ja auch, die anderen Hörer haben es ja auch schon gesagt, dass das ja ein großes Problem sein wird, wenn man zum Beispiel diese Leuchttürme einrichten will, und dass das im Moment nicht vorgesehen ist und auch schwieriger ist jetzt selber zu machen oder eigentlich gar nicht möglich für manche Ortsverbände.
Also ich verstehe es jetzt nicht ganz. Also Leuchttürme einspeisen, sagen Sie noch mal einen halben Satz, sonst kriegen wir das hier nicht rund jetzt an der Stelle.
Also die Unterkünfte der Ortsverbände sind nicht so konzipiert, dass man eine Fremdeinspeisung einfach so mit eigenem Gerät...
Also Notstromaggregat, wo also die Mitarbeiter auch vom THW dann auch mal schlafen können, ein paar Stunden, oder sich aufhalten können, frisch machen können. Genau. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, danke für diesen Hinweis noch. Herr Landsberg, zum Schluss der Sendung, was würden Sie sagen? Insgesamt die Kommunen gut vorbereitet auf einen Brownout, wie wir gelernt haben, auf einen Blackout?
Also wir sind jedenfalls auf einem guten Weg, und das Beispiel Loma zeigt ja, die Aufmerksamkeit ist gestiegen, die Vorbereitungen werden besser, und deswegen hat sich diese Diskussion nicht nur heute im Deutschlandfunk auf jeden Fall gelohnt. Mhm.
Herr Dederichs, Blackout würden Sie ausschließen in diesem Winter?
Das kann ich nicht, das darf ich nicht. Das ist immer eine Wahrscheinlichkeit, die wir mitdenken müssen. Sie ist aber aus meiner Sicht nicht wahrscheinlicher geworden in diesem Winter als zu den Wintern zuvor. Der Brownout, wie gesagt, da haben wir aufgrund der besonderen Situation in Europa, da müssen wir uns mit anfreunden, dass dieses Szenario auch in Deutschland von kurzfristigen rollierenden Abschaltungen wahrscheinlicher geworden ist.
Okay, Herr Brümme, ganz kurz noch 30 Sekunden mehr Blick auf den Katastrophenschutz, aus Ihrer Sicht wichtig für den Einzelnen, aber auch insgesamt in der Politik?
Ich kann nur sagen, wenn sich Bürger und Bürgerinnen für den Katastrophenschutz interessieren, dann können sie auch aktiv mitmachen, und dann wissen sie auch mehr und können sich auch besser helfen. Das war jetzt der Werbeblock für THW, Rotes Kreuz und Feuerwehr.
Okay, das nehmen wir zum Schluss. Szenario Blackout, wie Kommunen sich auf den Ernstfall vorbereiten. Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Ich danke meinen Gästen, die aus unterschiedlichsten Blickwinkeln uns geholfen haben, dieses Thema auch besser zu verstehen. Viele haben sich gemeldet von Ihnen. Danke auch dafür. Das war die Sendung Agenda. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.